Ja, liebe Gemeinde Bamberg, ich freue mich wieder hier zu sein. Es fühlt sich so an, als ob ich hier schon ewig nicht gewesen bin. Haben mir schon einige von euch gesagt. Dem stimme ich auch zu. Die Urlaubszeit und die Freizeitzeiten sind vorbei. Jetzt kommt so ruhigere Zeit, wo Jack und ich öfters auch im Bezirk sind. Genau. Ich möchte fragen, ob die Kinder da sind, denen ich eine Kindergeschichte erzählen möchte. Ich sehe jetzt hier gerade keine Kinder. Okay, dann gibt es heute doch. Hallo Isabel. Jetzt große Herausforderung. So, Isabel, magst du Geschichten? Aha. Magst du Geschichten? Erzählt die Mama Geschichten? Ja? Welche Geschichten magst du? Geschichten über Jesus. Ja? Okay. Ich will dir heute eine Geschichte erzählen und ich zeige dir dazu ein paar Bilder, damit du es noch besser verstehen kannst. Schau mal, was siehst du auf diesem Bild? Was ist das? Was ist hier so ein ganz, ganz langes? Wie heißt das? Das ist eine Brücke, oder? Hast du schon eine Brücke gesehen? Bist du schon mal auf einer Brücke gelaufen? Ja? Hast du Angst gehabt, runterzufallen? Wahrscheinlich nicht, weil Mama mit dir war, ja? Hast du keine Angst gehabt? Das ist schön. Schau mal. Warte mal, ich gehe jetzt in die andere Richtung. Genau, das ist hier noch eine Brücke. Schau mal, eine große Brücke. Ich bin über diese Brücke schon mal gelaufen und öfters gefahren, weil diese Brücke da ist, wo ich aufgewachsen bin. Aber Isabel, weißt du, warum braucht man Brücken? Das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich noch, ja? Also, wenn es keine Brücke wäre, könnte man von einer anderen auf die andere Seite nicht rübergehen oder rüberfahren. Man müsste dort schwimmen, ja? Man müsste sich jedes Mal ausziehen und rüberschwimmen und aufpassen, dass die Schiffe nicht überfahren. Deswegen braucht man eine Brücke, um auf die andere Seite zu kommen, ja? Genau. Jetzt wird es etwas schwieriger, es ist jetzt Herausforderung, einem Kind zu erzählen. Schau mal, ich zeige jetzt noch ein paar Brücken. Ja? Siehst du diese Brücke? Ist die hoch? Sehr hoch, ja? Ist ganz hohe Brücke. Schau mal, was ist mit der Brücke los? Die ist noch nicht fertig, ja? Die wird gerade gebaut und da kann man noch nicht fahren. Sonst, wenn man da fährt, da fällt man da ganz, ganz, ganz tief runter. Ja? Schau mal, das ist ganz, ganz lange Brücke. Viel, viel Wasser und auf dem Wasser sind Brücken gebaut. Ja? Genau. Was interessant ist, du kannst noch nicht lesen, aber weißt du, was hier steht? Das ist auch eine Brücke. Ja? Und hier, wenn wir das uns so vorstellen, da wohnt Gott und hier wohnen wir Menschen. Aber Gott möchte zu uns ganz, ganz nahe sein. Jesus möchte ganz, ganz nah zu uns sein. Und deswegen ist Jesus gekommen. Ja, hat die Mama schon erzählt, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat? Hat Mama schon erzählt? Und Jesus ist gekommen, damit Gott zu uns ganz, ganz, ganz nah sein kann. Damit wir jedes Mal, wenn wir bei Gott sein möchten, über diese Brücke Jesus fahren und dann sind wir ganz schnell bei Gott. Ist schwer zu verstehen wahrscheinlich, Isabel, ja? Aber Jesus ist ganz, ganz, ganz toller Mann, ganz tolle Persönlichkeit und er bringt uns Gott ganz, ganz nah. Wenn du bei Gott sein möchtest, kann die Mama wieder eine Geschichte von Jesus erzählen, dann fühlt man sich Gott ganz, ganz nah. Mama, das ist für dich eine Hausaufgabe, das zu Hause noch zu vertiefen und in noch einfachere Sprache zu erzählen. Okay. Isabel, willst du, dass wir zu Jesus zusammen beten? Ja? Danke dir, lieber Jesus, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns so nah unserem Vater, unserem Gott gebracht hast. Und ich bitte dich für Isabel, dass auch sie die Geschichten von dir liebt, dass sie von dir immer mehr und mehr erfährt und dich auch lieben lernt. Amen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt nicht weniger herausgefordert, auch euch eine Geschichte zu erzählen, so dass ihr das verstehen könnt. Aber bei Erwachsenen ist es einfacher, man hat schon so Gesichter oder Menschen vor Augen, zu denen man spricht. Bei Kindern weiß man nicht, welches Alter da rauskommt, ob die Kinder klein, groß sind, wie groß die Gruppe sind und so. Aber spannend. Es ist was Faszinierendes, Kindern Geschichten zu erzählen. Mir kommt jetzt ein Gedanke, den ich unbedingt mit euch wechseln möchte. Und zwar unser Sohn Arman, der ist jetzt schon 5 Jahre alt. Und der liebt Geschichten über also alle biblischen Geschichten. Seine Lieblingsgeschichte ist seit einigen Monaten Geschichten über Mose. Und er liebt diese Geschichten so sehr, dass er jetzt in Spielen, wenn er irgendwie mit seinen Spielzeugen spielt und jemand böse ist, dann ist der Böse immer der Pharao oder die Ägypter. Also wenn sie umkommen müssen oder leiden müssen, sind bei ihm das immer so Pharao. Ja? Und wenn wir zusammen Saft machen und jemand im Saft halt so ein Stückchen ertrinkt, ist es bei ihm der Pharao, der da im Wasser mit den ägyptischen Soldaten ertrinkt. Und das hatte eigentlich die Geschichte vom Pfadfinderlager, wo wir dieses Jahr waren, da wurde diese Geschichte von Mose, Auszug aus Ägypten, sehr bildhaft durch ein Anspiel erzählt. Und das war für ihn hat sich so tief eingeprägt. Er war dort wie gebannt gestanden auf der Bank und hat zugeschaut. Aber was mich fasziniert, er hat diese Geschichte viel, viel tiefer und die Bilder haben sich bei ihm viel tiefer eingeprägt, sogar als bei mir. Er erinnert sich an Einzelheiten, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Und wenn ich die Bibel nicht wüsste, also Geschichten gelesen habe, hätte ich Probleme, weil Arman, wenn er Frage stellt, ist er so stur, er will die Antwort bekommen. Ja, muss ich ganz schnell mich erinnern, was war da in der Bibel in dieser Geschichte, was konnte da erzählt werden und so. Und dann erzähle ich ihm nach und dann werden die Geschichten wieder lebendig. Und das ist bei ihm jedes Mal. Er will beim Essen, beim Spielen und so die Geschichten von Mose. Das ist faszinierend. Ich glaube, das ist das Einfachste, was wir Kindern so geben können, Geschichten erzählen. So war eigentlich auch im Volk Israel gedacht. Sie hatten noch keine Bücher damals, also ganz früher. Sie haben Geschichten erzählt. Sie haben Geschichten auch lebendig gemacht vor Augen. Und die Geschichten haben Menschen geprägt, haben Menschen verändert und haben ihnen Gott nahegebracht. Heute geht es auch um Geschichten. Ich werde mit einer Geschichte beginnen. Ich werde dann auch eine Geschichte aus dem Wort Gottes vorlesen und einfach überlegen, was erzählt uns diese Geschichte, was will sie uns vermitteln. Ich möchte mit einer Geschichte erzählen und davor ein Gedanke. Es gibt so etwas wie den Mut der Verzweiflung. Der Mut der Verzweiflung. Vielleicht habt ihr schon diesen Ausdruck gehört. Und man sagt, je größer die Verzweiflung, die empfundene Not, in der man sich befindet, desto größer der Mut, etwas zu verändern. Bisschen schwierig, aber könnt ihr es nachvollziehen, je größer die Verzweiflung, also je größer der Druck vielleicht von außen ist, je größer der Schmerz, die Not, in der ich mich befinde, umso größer kann der Mut sein, meine Situation, meine Umstände zu verändern. Ein Mann erzählt von sich: Ich liebe Tiere von ganzem Herzen. Sie waren meine Freunde, bevor ich noch einen Menschen zum Freund hatte. Als ich 10 Jahre alt war, führte mich mein Schulweg an einer Metzgerei vorbei, die es heute nicht mehr gibt. Jeden Montag hörte ich das Geschrei der Schweine und es tönte in meinen Ohren so, als wollten sie schreien: Hilfe, Hilfe. Ich beschloss dann, dass ich sie retten möchte. Also er versteht Metzgerei, er hat Schrei der Tiere jeden Montag gehört. Er sagte, ich wollte sie retten. Ich plante alles genau und beobachtete, wann die Schweine ankamen und wie es eine günstige Gelegenheit geben würde, das Gitter zu öffnen und wo ich mich verstecken könnte. Damals wusste ich vor der Aktion noch nicht, dass ich die Schweine nicht retten konnte, sondern ihren Tod nur verzögerte. Gesagt bzw. geplant, getan. Das war ein Abenteuer. Nachdem ich erkannte, was ich da angestellt hatte, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Die freigelassenen Schweine rannten in panischer Angst morgens um 5 Uhr auf den Straßen umher. Die Polizei und die Feuerwehr mussten sie wieder einfangen. Eigentlich wollte ich danach normal zur Schule gehen, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich zurückging und mich stellte. Auf dem Weg zur Metzgerei dachte ich, jetzt werde ich ins Gefängnis kommen. Zuerst brüllte mich der Metzgermeister ordentlich an und zählte mir die Folgen meines Befreiungsaktes auf. Auf einmal wurde er aber freundlicher und sagte zu mir, er finde es sehr gut, dass ich den Mut hatte, mich zu stellen und darum werde er keine Anzeige erstatten. Allerdings musste ich für ein halbes Jahr jeden Mittwochnachmittag Fleischwolfs waschen. Er versuchte mir auch zu erklären, dass nicht alle Metzger gemein sind und dass sie die Tiere nicht mögen. Doch, dass es noch schlimmere Orte gibt, wie zum Beispiel Schlachthöfe oder Tierfabriken. Aber als 10-jähriger Knabe wusste ich damals das noch nicht. Wenn wir das Leben von Petrus uns mal so vor Augen führen, manche Situationen in seinem Leben, dann wird mir bewusst oder wird mir wieder klar, dass er auch Situationen hatte, wo bei ihm die Verzweiflung und der Mut, etwas zu machen, sehr hoch waren. Eine solche Situation möchte ich mit euch zusammen anschauen. Und ich möchte mit euch zusammen den Abschnitt in der Bibel aus Lukas Evangelium Kapitel 22 lesen, 22 und dort Verse 54 bis 62. Lukas Evangelium 22, Verse 54 bis 62. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Nach dem Verrat von Judas und der Verhaftung im Garten Gethsemane flohen alle Jünger um ihr Leben. Sie folgten ihrem menschlichen Instinkt, einfach ihr nacktes Leben zu retten, denn für Jesus konnten sie in der Situation nichts mehr tun. Und nach dieser Situation, wenn wir das Evangelium lesen, wird wie mit einem Scheinwerfer die Bühne beleuchtet und Petrus erscheint auf dieser Bühne und der Schreiber vertieft sich in diese Situation und möchte uns genau etwas zeigen. Diese Szene ereignet sich auf dem Vorhof bei der Hohepriester. Nachdem Petrus von Johannes an der Wache vorbei hineingeschleust wurde, weil wahrscheinlich Johannes da Beziehungen hatte, blieb der Petrus im Hof stehen. Von Johannes wird nichts mehr berichtet, aber von Petrus. Hier möchte ich versuchen, so einen Exkurs zu machen, weil wenn wir Evangelien lesen, beleuchtet jeder Evangelist so ein Stück weit andere Perspektive. Und wenn wir das zusammenfassen, dann möchte ich jetzt so ein Bild geben, was da, wie das so in der Reihenfolge abgelaufen sein könnte. Jesus wurde zuerst zum Hohepriester Hannas und dann zum Hohepriester Kaiphas, dem Schwiegersohn von Hannas, geführt. Beide teilten aller Voraussicht nach einen Hof. Ja, es war damals üblich, großer Hof mit Häusern oder einem großen Haus. Und sie teilten diesen Hof, auf dem sich, und in diesem Hof waren die Menschen um Feuer, und da hat sich die Verleugnung von Petrus zugetragen. Und das erklärt auch die Frage, dass Jesus nicht zuerst an einen ganz anderen Ort geführt wurde, sondern durch den Hof von einem Hohenpriester zum anderen Hohenpriester geführt wurde. Der Verhör wurde vorläufig aufgehoben und Jesus nach Hause geführt und durch die Wache verspottet und misshandelt. Und währenddessen fanden die zweite und dritte Verleugnung statt. Und im Augenblick der dritten Verleugnung wurde sehr wahrscheinlich Jesus an Petrus vorbeigeführt und da haben sich ihre Blicke getroffen. Petrus setzte sich an das Feuer auf dem Vorhof zu den Dienern und Wache, um sich zu wärmen, denn die Nacht war kalt. in der Hoffnung auch etwas mehr zu erfahren. Petrus wollte ganz nahe sein. Darin zeigt sich auch sein Mut, dass er nicht wie die anderen weggelaufen sind, sondern er ist reingegangen. Wir erinnern uns auch davor, hat er sogar zum Schwert gegriffen in seiner Verzweiflung und hat einem Sklaven das Ohr abgehauen. Der Petrus war mutig in seiner Verzweiflung oder das Ohr verletzt. Er war mutig in seiner Verzweiflung. Und auch jetzt ist er sehr mutig. Er kommt zu dem Vorhof, auf den Vorhof, um ganz nahe bei Jesus zu sein, so nah wie möglich, um alles zu erfahren, was denn passieren wird. Seine Unruhe aber, und wir können uns vorstellen, wie unruhig der Petrus war, dass er jetzt erkannt werden kann, seine Unruhe hat ihn auch verraten. Und deswegen kommen diese drei Vermutungen oder Anklagen. Du bist auch mit ihm gewesen. Ja, wir wissen, dass du mit ihm warst. Und Petrus verleugnet dreimal hintereinander, dass er irgendwelche Beziehungen zu Jesus hat. Er wird in dieser Situation ganz klein. Kennt ihr das Gefühl, so hilflos, so unbedeutend, so klein zu werden? Eigentlich gibt es keinen Grund dazu, aber mir dreht sich alles im Magen, zum Beispiel meinem Chef oder meinem Nachbar zu begegnen. Kennt ihr dieses Gefühl? Wahrscheinlich kennt das jeder von einer oder anderen Situation aus dem Leben, wo ich mir selber so klein vorkomme, wo ich so eine Angst bekomme, dass ich wie gelähmt dastehe. Er fürchtete sich, erkannt zu werden und schleudert jedem der Beschuldiger oder Ankläger ein Nein entgegen. Und diese Szene wiederholt sich dreimal. Petrus verleugnet Jesus dreimal hintereinander. Petrus wollte um jeden Preis Augen- und Ohrenzeuge bei der Gerichtsverhandlung sein. Aber er bleibt zwar auf dem Hof, aber wir lesen in diesem Abschnitt, dass er Jesus von Ferne folgt. Also das war natürlich auch eine Entfernung, eine geografische Entfernung. Aber wir können das auch übertragen und sagen, dass der Petrus tatsächlich in dem Moment ein Nachfolger von Ferne war. Er hat zwar innerlich geglaubt an Jesus, ja, aber er konnte nicht dazu stehen. Er war ein Nachfolger von Ferne. Und das ist ein spannender Punkt. Das kann auch uns im Leben passieren, dass wir zwar zum Gottesdienst kommen, vielleicht aber auch längere Zeit nicht kommen und uns so schon für die Nachfolger Jesu selber halten, aber wir werden zu den Nachfolgern von Ferne, weil wir öffentlich uns vielleicht nicht mehr zu Jesus bekennen wollen. Vielleicht sind wir in manchen Situationen so unsicher, dass wir versuchen, erstmal die ganze Situation, die Umgebung abzuchecken, ob sie sicher ist, ob ich jetzt mich zu Jesus bekennen kann und da keine Gefahr kommt, keine Angriffe kommt. Und dann sage ich, ja, ich glaube an Gott. Aber wenn wir uns unsicher fühlen, kann es sein, dass wir uns nicht zu Jesus bekennen und werden so zu den Nachfolgern von Ferne. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Es soll jetzt kein Vorwurf für uns sein, aber einfach eine Anregung nachzudenken, was macht mir in meinem Glaubensleben vielleicht Angst? In welche Situationen bekomme ich Angst, mich zu Jesus zu bekennen? Gibt es solche Situationen in deinem und in meinem Leben? Vielleicht ist es auch oft unbewusst, dass wir keinen Mut haben. Vielleicht kann man sich hinterfragen, warum? Warum habe ich keinen Mut? Was hindert es mich? Bin ich jetzt vielleicht so fremd Jesus geworden? Oder spielen da auch andere Faktoren eine Rolle? Einfach mal ganz ehrlich zu sich selber sein. Die Bibel erzählt uns viele Geschichten von Menschen, die versagt haben. Und Versagen ist eigentlich etwas zutiefst Menschliches. Wer von euch hat noch nie versagt? Wird sich wahrscheinlich keiner melden. Wer hat noch im Glauben nie versagt? Ich gehöre dazu nicht. Wahrscheinlich auch das kennt jeder von euch. Versagen ist menschlich. Die Frage ist, wie ich mit einem Versagen umgehe. Der Petrus könnte natürlich auch unter die Räder kommen und mit Jesus zusammen verurteilt werden. Das hat ihm große Angst gemacht. Und deswegen war er innerlich so blockiert, er war zerrissen, er war verzweifelt. Seine auch Lebensträume, seine Pläne waren auf einmal einfach über einen Haufen geworfen worden. Der Petrus war verzweifelt. Und das hat jetzt nicht nur den Mut hervorgebracht, so in die Gefahr sich zu begeben, das hat auch dazu gebracht, dass er ihn verleugnete. Es kann auch mir passieren, dass ich Jesus vielleicht auch unbewusst irgendwo verleugne. Oft werden auch solche Momente im Nachhinein mir bewusst, was ich da gemacht habe, dass ich Jesus so ein Stück weit verleugnet habe. Und dann kommt vielleicht die innere Stimme in mir, was ich gemacht habe, was ich da angestellt habe. Und es geht nicht darum, uns schlechtes Gewissen zu machen. Gott geht es auch nie darum, uns schlechtes Gewissen zu machen, um uns selber schlecht zu machen, sondern um die Beziehung wiederherzustellen. Und das ist der Knackpunkt, glaube ich, in unserem Glaubensleben. Es kann alles Mögliche passieren. Es kann passieren, dass wir fallen, dass wir uns von Gott entfernen. Die Frage ist, oder die Motivation Gottes ist, diese gestörte Beziehung zu uns wiederherzustellen. Und vielleicht befindest du dich auch gerade in dem Moment, wo du denkst oder merkst, da ist was gestört, da ist was nicht im Reinen. Ich möchte diese Beziehung eigentlich auch wiederherstellen. Sei dir immer bewusst, dass Gott, egal was er zulässt in deinem Leben, auch sich darum bemüht, diese Beziehung wiederherzustellen. Wie macht er das bei Petrus? Jesus ist eigentlich wenige Stunden davon entfernt, ans Kreuz genagelt zu werden. Und wir können uns ausmalen, vorstellen, welche Situation oder in welchem Gemütszustand er sich befand. Und trotzdem nutzt er einen Augenblick, einen kleinen Augenblick, um sich um seinen Jünger, um sich um seinen Freund zu kümmern. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir das so bildlich vorstelle. Er wird gerade verspottet. Er wird geführt von Soldaten. Er wird angespuckt. Seine Kleider sind zerrissen. Es ist ein schlimmes Bild. Und in dem Moment kümmert er sich um Petrus, weil er weiß, wie tief Petrus in dem Moment gefallen ist. Und er weiß, wenn er jetzt nicht etwas tut, kann es sein, könnte es jetzt Theorie, Hypothese, könnte sein, dass der Petrus ähnlich endet wie der Judas. Und der Jesus geht an Petrus vorbei und er sieht seine Not und er schaut ihn an. Er blickt ihn an. Und das ist jetzt spannend, was in diesem Blick Petrus gesehen hat. Versucht euch mal vorzustellen, wie dieser Blick von Jesus war. Der Petrus, der gerade ihn dreimal verleugnet hat, was Jesus vorausgesagt hat, und der Jesus, der den Petrus anschaut. Was hat er in diesem Blick gesehen? Stellt euch Jesus vor. Versucht euch in die Lage von Petrus hineinzuversetzen. Und diese tiefe Last der Schuld, die dem Petrus bewusst geworden ist, weil der Hahn gekräht hat, der Petrus in seiner Not, wie schaut denn Jesus an? Wahrscheinlich wird jeder von uns unterschiedliches sehen. Ich könnte jetzt fragen, was ihr seht. Zurechtweisung. So ein kritischer Blick. Petrus, was hast du angestellt? Ich habe dir doch gesagt, du wirst es tun. Welchen Blick siehst du? Oder ist es ein Blick der Annahme, der völliger Zuwendung? So, Petrus, das macht mich zwar traurig, aber wir schaffen es. Denk daran, dass ich dich liebe. Ich möchte, dass die Beziehung zu dir wiederhergestellt wird. Ich glaube, was Petrus Mut und Kraft gegeben hat aus der ganzen Situation, das war der tiefste Moment seines ganzen Lebens. Was er Mut gegeben hat, wieder aufgebaut zu werden, war der Blick, das ist jetzt meine Interpretation, meine Vorstellung, der Blick voller Liebe, der Blick voller Annahme, der Blick voller Akzeptanz, auch Respektes. Petrus, ich vergib's dir. Du schaffst es, Petrus. Du kommst da wieder raus. Und dieser Gedanke, diese Vorstellung tut mir persönlich sehr gut, weil ich weiß, dass ich in meinem Leben auch sehr oft falle und ich weiß, dass da auch Gewissen kommt, der mich quasi anklagt, was auch wichtig ist und richtig ist. Aber dabei soll es nicht bleiben. Die Beziehung soll wiederhergestellt werden. Das ist der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Die Beziehung zu Jesus soll wiederhergestellt werden. Und Jesus tut sein Bestes in dieser Situation, indem er Petrus in seiner Liebe, in seiner Annahme sich ihm voll gibt, auch wenn er jetzt quasi von seinem Äußeren oder von seinem Gemütszustand eigentlich woanders ist. Ein Blick genügt, um mich wieder aufzubauen. Und ich möchte euch auch jetzt herausfordern, einfach mal zu sich selber oder sich selber so ein Stück weit zu reflektieren, wo stehst du? Und versuch dir vorzustellen, den Blick von Jesus zu dir persönlich, in deiner Lebenslage, da, wo du dich befindest. Wie ist dieser Blick? Was möchte er dir vermitteln? Und denk daran, Jesus geht es um nichts anderes oder um nichts Größeres als nur darum, dass er zu dir, dass die Beziehung zu ihm sehr eng ist. Wie schaut dich Jesus gerade an? Ich glaube, das ist der Blick voller Liebe, voller Annahme. Kurz davor, in dem gleichen Kapitel, Vers 32, lesen wir diese Geschichte, wo Jesus sagt, Satan hat darum gebetet, dass, ich habe jetzt den Laut nicht genau, ich möchte das kurz vorlesen, euch zu streuen. Ja? Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Und was heißt, was steht denn weiter? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt, Jesus wusste diese Situation voraus. Er hat das hier schon angedeutet. Er hat dann später gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber er sagt, ich bete für dich. Und das ist das Wichtigste für uns, dass Gott sich für meinen Glauben, auch für meine Niederlagen, sich voll einsetzt. Er betet für uns schon im Voraus, dass wir Kraft finden, wieder aufzustehen. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, einfach diese Szene hineinzulassen und diesen Blick von Jesus einfach mal wahrzunehmen und für euch festzuhalten, dass dieser Blick zu Petrus auch jedem von uns gilt. Der Blick der Liebe, der Blick der Annahme. Und wenn wir heute Abend mal feiern, so ist es vielleicht auch manchmal die Frage, bin ich es würdig, das Abendmahl zu halten? Bin ich es würdig, diese Symbole zu mir zu nehmen? Von uns aus sind wir es nicht. Aber Gott macht uns würdig dazu. Und ich glaube, oft verändert sich auch etwas in dem Moment, wenn wir diese Symbole zu uns nehmen. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, der hier ist, der sein Leben Gott bewusst übergeben hat, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und bevor diese Symbole von Brot und dem Saft Jesus den Jüngern ausgeteilt hat, hat er ihnen die Füße gewaschen. Und ich möchte jetzt die Verse lesen, um uns auf die Fußwaschung einzustimmen. Das heißt, dass Jesus vom Abendmahl aufstand, sein Oberkleid ablegte, er nahm einen Schurz und umgürtete sich damit. Er goss Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und als er zu Petrus kam, da leugnete das Petrus wieder. Der Petrus, der hat es wahrscheinlich gerne zu verleugnen erstmal. Ja, erstmal alles Nein und dann nachzudenken, was er macht. Jesus hat aber auch ihm die Füße gewaschen. Und dann hat er zum Schluss gesagt, er nennt mich Herr und Meister und sagt es mit Recht, ich bin es auch. Und wenn ich das euch gemacht habe, seid ihr jetzt dran, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Und jetzt sind wir dran, liebe Geschwister, uns gegenseitig die Füße zu waschen, um uns miteinander zu verbinden, aber auch in der Vorstellung, dass Jesus durch meinen Nächsten mir die Füße wäscht und ich meinem Nächsten, da Jesus durch mich dem Nächsten die Füße wäscht. Ich wünsche euch dabei gottesreiche Segen. Und wie üblich, die Schwesternfrauen bleiben hier und setzen sich gleich in Paaren. Das Wasser wird euch gebracht und die Männer gehen in den hinteren Raum und wir treffen uns danach wieder hier.